Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Schöne und ungewöhnliche Filme haben wir für Sie diesmal wieder im Angebot. Zum Beispiel den Film Slow, der kommt aus Litauen. Eine echte Entdeckung in diesem Jahr für uns schon. Und dieser Film stellt die Frage, ob Liebe auch ohne Sex möglich ist. Ob zwei Menschen sich hingebungsvoll lieben können, sogar leidenschaftlich, ohne dass sie zusammen im Bett dann eben auch harmonieren. Diese Frage wird im Film aufgeworfen. Wie sie beantwortet wird, werden wir bereden. Dann haben wir Gondola, ein Film, der schon in der vergangenen Woche angelaufen ist. War unser schöner Mittwoch und soll uns heute auch nochmal beschäftigen. Beschreibt ja auch eine Traumwelt. Das ist eine ganz andere Welt, jenseits der Wirklichkeit, wie so oft bei Veit Helmer, auch in einer anderen Kultur gedreht. Denn in Georgien ist dieser schöne Film entstanden. Wenn wir bereden, alles im Verlauf dieser Sendung. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Es ist doch immer wieder schön, wenn Festivalentdeckungen, die wir so machen, dann doch den Weg in unsere Kinos finden. Dafür ist Slow ein schönes Beispiel. Ein Film einer litauischen Regisseurin, ist ja auch nicht alle Tage der Fall, dass solche Filme dann ins Kino kommen. Maria Kaftaradze. In Sundance wurde dieser Film hochdekoriert, hat den Regiepreis bekommen, lief dann bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck und da hat ihn Anke Lewicke gesehen. Dich erstmal herzlich grüße. Hallo Anke.
Hallo Knut.
Und du möchtest uns jetzt teilhaben lassen an dieser Entdeckung. Also es ist ein Liebesfilm, erstmal so oberflächlich betrachtet, der aber doch einige Überraschungen birgt.
Ja, auf alle Fälle. Also es geht erstmal um Elena, die gibt Tanzkurse für gehörlose Jugendliche und sie wird übersetzt dabei von einem Gebärdendolmetscher, Dovidas. Und während des Unterrichts werfen die beiden sich schon Blicke zu und ja, man spürt, dass sie Lust danach haben, sich so zu unterhalten und sie gehen dann auch direkt gemeinsam spazieren und das gibt es ja manchmal, dass da so eine Verbundenheit ist, eine Übereinstimmung, dass man über dasselbe lachen kann, obwohl man sich kaum kennt und ja, die beiden treffen sich immer wieder, doch irgendwann gesteht er ihr, also man muss schon sagen gestehen, dass er asexuell ist. Mhm. Und trotzdem versuchen die beiden eine Beziehung zu führen und jeweils den anderen zu respektieren in seinen Bedürfnissen und bei ihr eben auch in ihrem Begehren.
Anke, trotz dieses Themas, also Asexualität, was im Kino auch schon ziemlich ungewöhnlich ist, so eine Geschichte zu erzählen, ist es ja dennoch ein körperlicher Film, also hat schon diese physische Seite.
Ja, auf alle Fälle, weil sie ja eben Tänzerin ist und sie drückt sich eben durch Tanz, durch Bewegung aus und dadurch wird, so wie man das so schön manchmal sagt, Emotion zu Emotion im Kino. Also das sind schon sehr exzessive, leidenschaftliche Tänze, weil sie dann auch ihre Lust ausdrückt. Aber ich meine, auch er als Gebärdendolmetscher ist ja mit seinem Körper dann auch wieder eins. Und es gibt da auch eine ganz tolle Szene, wenn er einfach so einen altmodischen Schlager so interpretiert. Und da merkt man, dass er in seinen Gebärden aber auch so einen Schmalz reinlegt und so einen Kitsch und dass er sich in dem Moment auch mit den Textzeilen so schön identifizieren kann. Also der Film hat so für beide und auch für das, was zwischen den beiden passiert ist, so einen sehr zärtlichen Blick, hält aber trotzdem Abstand, so dass beide auch einfach immer wieder gucken können, wo sie sind, wo ihre Gefühle sind.
Anke, dann beschreib uns doch noch die Handschrift dieser Regisseurin, die wir jetzt also entdecken, Maria Kaftaradze. Wie erzählt sie die Geschichte?
Ja, weil ich das ja schon gesagt habe, also es ist ein sehr zärtlicher, mitfühlender Film und gleichzeitig, was ich hier so hoch anrechne, ist, man ist trotzdem im Alltag dieser beiden Menschen, also da ist nicht so hochgetunt, sondern man sieht einfach, wie die arbeiten, leben, bekommt so viel Alltag mit. Das finde ich einfach ganz gut. Also, dass es auch um die Arbeit geht, eben, was macht man als Gebärdendolmetscherin? Was macht man als Tänzerin? Also, man kann ja nicht nur, also, davon leben ist ja immer schwer. Also, man kriegt eben auch ihren Alltag mit. Und diese Mischung, das hat mir einfach schon enorm imponiert.
Ankes Festivalentdeckung, Slow, jetzt im Kino zu sehen. Anke, dir vielen Dank.
Gerne, Knut. Bis bald.
Unser Gast, der jetzt hier ist, war schon oft bei uns. Wir hatten die große Freude, in der vergangenen Woche die Premiere seines Films zu präsentieren. Im schönen Mittwoch, ein großer Erfolg, ein Film, der die Leute einfach mal bezaubert. Aber das gelingt ihm ja mit fast all seinen Filmen, die ja immer eine eigene Poesie haben und die auch erkunden, was Kino überhaupt kann. Das macht auch dieser Film wieder, der ohne Worte auskommt, mit einer schönen Musik, mit wunderbaren Landschaften, mit vielen Einfällen und vor allem mit einer anrührenden Liebesgeschichte. Gondola, so heißt der neue Film von Veit Helmer. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Willkommen. Hallo. Grüß dich. Ja, du bist wieder Kinder woanders hingegangen? Auch das ist ja nicht untypisch für dich, dass du also Räume dir für dich filmisch eroberst, dass du in Georgien jetzt warst, in diesem wunderbaren Land und dort diese Liebesgeschichte erzählst und zwar wirklich Gondola. Also es sind zwei Gondeln, die immer hin und her fahren. Es sind zwei Frauen, die sich da immer sehen, die sich auch verlieben bei diesen Fahrten. Und ich dachte mir, das sieht so toll aus. Auch diese Gondeln, die haben so eine Art Deko-Anmutung, so oval sind die. Hast du das alles gebaut? Ich weiß, dass das nicht so ist, aber du musst das mal erklären.
Also tatsächlich ist das die zweitlängste freischwebende Seilbahn in Europa. Wahnsinn. Zwischen zwei Dörfern, Hulo und Tago in Adjarien. Das war eigentlich gar nicht die Seilbahn, die wir haben wollten. Wir haben erst in Sciatura gesucht und die Seilbahn wurde stillgelegt. Und dann mussten wir kurz vor Drehbeginn nochmal neu auf Suche gehen, haben diese gefunden. Die hatte allerdings ein Problem, weil da war nur eine Gondel. Und in meinem Film geht es ja eigentlich um zwei Gondeln. Und da geht gleich schon mal das erste Lob an mein Team. Die haben das irgendwie super hingekriegt, dass man das ich nicht mal mehr sehe, dass da eigentlich nur eine Gondel langfliegt, weil permanent fliegen zwei Gondeln aneinander vorbei.
Unglaublich. Also es gibt ein Making-of, kann ich nur empfehlen. Das heißt Lost im Kaukasus, auch ein schöner Titel. In der ARD-Mediathek kann man mal sehen, was das für ein Irrsinn war, das wirklich so herzustellen. Die Perfektion der Illusion kann man nur rühmen. Das ist so schön. Aber, und das Wichtige ist ja, bei all den verrückten Einfällen, auch der schönen Musik, der wunderbaren Inszenierung, es ist vor allem erstmal eine Liebesgeschichte. Und die steht im Mittelpunkt. Vielleicht kannst du uns die mal schildern, auch diese beiden Frauen, die das so schön spielen.
Also angefangen hat es mit einem Casting. Da habe ich Männer und Frauen gesucht, weil im Drehbuch stand da eine Liebesgeschichte zwischen Mann und einer Frau. Am Ende stand ich da mit vielen Bändern und habe die angeguckt und konnte mich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden. Und bei den Männern fiel mir die Entscheidung auch schwer, weil mich keiner so vom Hocker gerissen hat. Und dann fiel es mir eigentlich wie Schuppen vor den Augen. Dann mache ich doch die Geschichte zwischen zwei Frauen. Und dachte, da muss ich jetzt am Buch was ändern. Aber eigentlich musste nur der eine Name geändert werden, weil die Geschichte ist genau die gleiche wie vorher. Vielleicht ein bisschen atmosphärischer oder zarter, aber es hat genauso gut funktioniert. Und die Geschichte ist halt zwischen zwei Seilbahnschaffnerinnen, die dort arbeiten und sich nie begegnen, beziehungsweise sie begegnen sich, aber immer aneinander vorbeifahren. Diese Distanz müssen sie überwinden. Also es gibt natürlich noch mehr, was sie überwinden müssen. Innere Blockaden und Schüchternheit, Einsamkeit. Aber das ist vielleicht so ein bisschen, was den Charme der Geschichte ausmacht.
Stellen Sie bei den Frauen mal vor, also diese wunderbaren Schauspielerinnen, die auch Entdeckungen sind für uns.
Mathilde habe ich in Berlin gefunden. Und zwar brauchen meine Caster immer ein Probecasting, das ich machen muss. Weil normalerweise beim Casting kriegen die Caster ja ein Drehbuch, da suchen sie Seiten raus, das geben sie den Schauspielern. Bloß bei meinem Drehbuch kann man blättern, 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 da findet man nichts, was ein Schauspieler jetzt vorlesen kann. Also mache ich immer das erste Casting mit ein paar Improvisationen und dachte aber, ich suche mir da auch gleich Schauspieler, die vielleicht passen könnten. Und hatte tatsächlich Glück, weil bei diesem ersten Tag kam dann Mathilde Irrmann, die ich noch gar nicht kannte. Ich habe dann zwar Bad Banks gesehen mit ihr, aber ja, damals war sie neu für mich und sie habe ich sofort mitgenommen und in Georgien hat meine Casterin dann Nini Soselia entdeckt. Also entdeckt ist auch falsch, weil sie ist in die weißen hellen Nächte schon dabei gewesen, von Anna Ekti-Schmischwili und Simon Groß. Aber jetzt erste Mal eine große Hauptrolle.
Und die beiden harmonieren wunderbar. Die sind auch unterschiedlich, haben ganz unterschiedliche Ausdrucksformen und auch im Film ja unterschiedliche Sehnsüchte. Und auch das ist ein schönes Thema, finde ich. Man fliegt ja, man ist ja immer unterwegs. Alles ist schwebend, alles ist irgendwie im Übergang. Und die wollen ja auch vielleicht woanders hin. Sie wollen ja was anderes erleben. Sie wollen nicht ewig in diesen Gondeln unterwegs sein. Also ich finde, dein Film erzählt auch sehr schön ja von dem Wunsch, wegzufliegen. Vielleicht geradezu.
Also zumindest Nino will Stewardess sein.
Ja.
Und sie ist ja schon so ein bisschen Flugbegleiterin in der Kabine und ihr Traum geht weiter und das entdeckt die andere und da gibt es dann handfesten Zoff, der auch ohne Worte ausgetragen wird. Das war halt so das Spannende bei dem Drehbuch, dass man halt immer gucken musste, wenn etwas erzählt werden muss. Es konnte nicht gesagt werden, sondern es musste irgendwie gezeigt werden und da ist dann sozusagen ein paar Anstrengungen notwendig beim Drehbuchschreiben, bis man dann immer so ein Bild dafür findet.
Warum machst du das so? Warum erzählst du im Grunde eine Geschichte, die Chaplin auch so hätte erzählen können, ohne Worte?
Ich liebe Ton. Damit fange ich mal an. Ton ist für mich ganz wichtig und manchmal habe ich so das Gefühl, dass der Dialog den ganzen Ton zukleistert. Wenn ich den Ton weglasse, habe ich sehr viel Platz und Raum, um Tonräume zu schaffen. Dann habe ich natürlich die Chance, mit Künstlern aus verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten, was mir sehr, sehr entgegenkommt. Der ursächliche Grund ist sicherlich, dass für mich das Kino seine Stärke aus den Bildern bezieht. Und wenn Dialoge stattfinden, dann habe ich oft das Gefühl, dass die Bilder so schrumpfen. Und ich will nicht gleich sagen, auf Fernsehdimension schrumpfen, kämpfen, aber man ist halt nicht mehr so dabei.
Es sind wunderschöne Bilder, nochmal, um das ganz klar zu sagen, dieses tolle Bild finde ich vor allem die totale. Also man das ganze Tal so sieht und dann eben in unendlicher Entfernung diese Gondel dann schwebt und offenbar ist das ein reales Bild, so sieht es da aus, also hinreißend. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das georgische Kino, eine ganz lange Tradition von poetischen Kinovisionären, auch heute noch übrigens ist es so. Und ich frage mich da, ob du dich auch mit deinem Film, denn du nimmst ja viel auf von dort, auch von den Menschen, mit denen du offenbar gearbeitet hast, auch so beeinflussen lässt von Georgien und von dieser schönen Filmkultur.
Also mich verbindet mit Georgien jetzt schon 25 Jahre Liebe. Das ist, mein erster Film wurde dort gezeigt beim Festival, hat auch einen Preis gewonnen und ich habe damals viele Filmschaffende kennengelernt, mit denen ich seitdem her zusammenarbeite. Also selbst wenn ich woanders drehe, lade ich immer Georgier gerne ein in mein Team. Mein Szenenbildner, Baccio Macarazze, der kann aus ganz wenig ganz viel zaubern. Mein Kameramann ist ein starkes Ego gewesen.
Das sieht man im Making-of auch, wie er heute gefetzt hat.
Wir hatten viele Auseinandersetzungen, aber trotzdem wollte ich ihn nicht missen. Also er hat diesen tollen Dokumentarfilm Taming the Garden gemacht, wo Bäume ausgerissen werden und mit Schiffen woanders hin transportiert werden, weil ein Oligarch so ein komisches Hobby hatte. Ja. Und diesen Mann wollte ich unbedingt dabei haben. Hab's zwischendurch manchmal bedauert, aber am Ende war ich doch glücklich, dass wir uns dann eigentlich für jeden Konflikt eigentlich immer wieder auch eine Lösung gefunden haben.
Und das wäre meine letzte Frage, was ist die Lösung dann für dich? Also welche Vision hast du für diesen Film? Wir haben ihn jetzt etwas beschrieben, er ist auch gar nicht lang übrigens, er hat auch schöne Nebenfiguren, also diese Kinder zum Beispiel, dieses kleine Paar, was ja auch miteinander viele Abenteuer erlebt, das sind alles so schöne kleine Geschichten, die du miterzählst. Aber was ist so deine große Hoffnung, deine Vision für diesen Film?
Ich reise jetzt seit 2 Wochen durch Deutschland und sehe ein verzaubertes Publikum. Also manchmal denkt man, warum macht man diesen Irrsinn beim Drehen? Ja, warum weckt man viele Leute früh morgens vor Sonnenaufgang, um im Regen stundenlang wo zu stehen und eine Szene zu drehen, wo man am Ende nicht mal weiß, kommt die nun auch in einem Film vor? Und wenn man dann aber so auf Tour ist und Leute umarmen einen und sind einem furchtbar dankbar für das, was man macht, dann ist das schon, glaube ich, das, was man sucht.
Und ich bin dir sehr dankbar, dass du während dieser Tour hier nochmal Zwischenstationen gemacht hast bei uns. Und du bist ja wirklich viel mit diesem Film jetzt unterwegs. Heute Abend um 19 Uhr im Akut, also in Berlin, in der Veteranenstraße. Da kann man noch viel mehr erfahren hinter den Kulissen, was da so alles abgegangen ist bei diesem Film, bei dieser wunderschönen Liebesgeschichte in den Wolken, in den Lüften. Also ein schwebender Film, eine schwebende Liebesgeschichte. Der neue Film von Veit Helmer, Gondola, jetzt im Kino. Danke und danke, natürlich viel Erfolg weiter auf deiner Tour.
Wart ihr schon mal auf Korsika?
Schaut mal zu mir.
Mädels, wir haben einen Pool zu Hause, also wann auch immer ihr wollt. Kommt vorbei.
Du willst jetzt einfach über die Mauer?
Ich bin eingeladen und bestimmt nicht umsonst hergekommen. Hey, was geht? Alles gut hier?
Jedenfalls Glückwunsch zu Sciences Po, Jessica.
Danke.
Muss super sein, Kinder zu haben, die fleißig lernen.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Die französische Regisseurin Catherine Corsini kennen wir durch ihre ebenso politischen wie persönlichen Filme, in denen es sehr oft um Frauen geht, um weibliche Sexualität und Selbstbestimmung. Manchmal in einem sehr homophoben Umfeld, wie zum Beispiel in dem Film Eine Sommerliebe, ist jetzt fast schon ein historisches Werk, der spielt in den 70er Jahren. Und in ihrem neuen Film, da wiederum, spielt Korsika eine wichtige Rolle für eine schwarze Mutter und ihre beiden Töchter. Jörg Taschmann, der den Film gesehen hat und mit der Regisseurin gesprochen hat, ist jetzt gerade in Paris. Ja, und in Paris, also in Frankreich, kam ja Rückkehr nach Korsika, so heißt dieser Film, der auch in Cannes gelaufen ist, im Wettbewerb, ja schon heraus. Und zwar im vorigen Sommer. Bei uns jetzt also mit einem Jahr Verspätung. Erzähl uns zunächst erst einmal, worum geht es in Rückkehr nach Korsika?
Nun, die aus Afrika stammende Französin Khedija kehrt mit ihren beiden Töchtern nach 15 Jahren erstmals wieder nach Korsika zurück, um dort einen Sommerjob als Tagesmutter anzutreten. Und dabei wird sie mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, denn sie hat Korsika einst fluchtartig verlassen, als sie noch eine sehr junge Mutter war, hinterließ dort ihren Mann, einen Korsen, der auf tragische Weise kurz darauf ums Leben kam. Und nun erfahren ihre Töchter endlich, wer dieser Vater war. Und die ältere Tochter Jessica, die gerade die Schule beendet hat und Abitur gemacht hat, lernt nun auch die ihr unbekannte korsische Familie, vor allem ihre Großmutter, kennen. Und in diesem Sommer verliebt sich Jessica dann auch in die gleichaltrige Gaia. Gaia ist übrigens die ältere Tochter des Vaters der Familie, für die ihre Mutter arbeitet.
Nun hat, wie gesagt, Catherine Corsini über das Thema der Liebe zwischen zwei Frauen ja schon einen Film gemacht, Die Sommerliebe, ein eher sehr harter Film über Homosexualität. Und damals in den 70ern war das ja auch noch ein Tabu, das sie da gebrochen hat. Welchen Tonfall hat sie diesmal gewählt für ihren neuen Film?
Der Film besteht gleich aus mehreren Geschichten, wie die Rückkehr der Mutter nach 15 Jahren. Es ist aber auch ein Coming-of-Age-Film über die zwei ungleichen Schwestern, die eher wildere, zornige, etwa 16-jährige Farah und dann die ältere Schwester, so eine Musterschülerin gewesen, die nun auf eine angesehene Universität gehen wird und die als junge, schwarze Frau eben eine Liebesaffäre zu einer gleichaltrigen weißen Französin eingeht. Und Catherine Corsini hat diese Liebesgeschichte für ihre Verhältnisse, wie ich fand, sehr liebevoll und zärtlich inszeniert. Und das liegt auch daran, dass sich die Zeiten geändert haben im Vergleich zu den 1970er Jahren, in dem ja noch ihr Film La Belle Saison spielte, wie sie uns hier erklärt.
In den
1970er Jahren war die Homosexualität noch strafbar. Es wurde als eine Geisteskrankheit betrachtet. Und erst unter François Mitterrand, Mitte der 1980er Jahre, wurde Homosexualität legal. In den 70er Jahren sagten die Frauen, es ist unser Körper und unsere Entscheidung. Heute sagen diese jungen Frauen und Mädchen, unsere Lust gehört uns. Das finde ich sehr erfreulich und wichtig und möchte es auch so in einem Film zeigen.
Du hast ja schon erwähnt, dass dieser Film sehr liebevoll ist, auch sehr viel versöhnlicher als andere Werke der Regisseurin. Wir müssen aber auch erwähnen, Jörg, dass es um diesen Film in Frankreich schon beim Festival in Cannes eine heftige Kontroverse gab. Was ganz genau hat man Catherine Corsini vorgeworfen und ihrem Film?
Einige Mitarbeiterinnen empfanden Catherine Corsini am Filmset als autoritär. Sie habe öfter die Kontrolle verloren, sich auch verbal verletzend verhalten. Eine Regieassistentin verließ den Dreh übrigens auch. Und dann gab es Vorwürfe der sexuellen Belästigung durch männliche Teammitglieder. Catherine Corsini und ihre Produzentin haben das teilweise zurückgewiesen, aber Spannung während der Dreharbeiten zugegeben. Und dann gab es noch eine intimere Szene für die jüngere der beiden Darstellerinnen, die während der Dreharbeiten erst 15 war. Und das ist eine Szene, die hätte man anmelden müssen bei einer Behörde, die für Jugendschutz zuständig ist. Und diese Szene war nicht angemeldet. Im Übrigen ist diese Szene auch nicht mehr im Film.
Nun spielt in diesem Film auch Corsica eine ganz große Rolle. Ich würde sogar sagen, mit einer der Hauptrollen. Der Film hat nämlich auch so eine autobiografische Seite.
Catherine Corsini hat immer darunter gelitten, dass man sie auf dieser Insel Korsika nie ganz akzeptiert hat. Denn für Korsen, die sich oft auch nicht als Franzosen fühlen, wo es auch immer starke Unabhängigkeitsbestrebungen gab, gehört man oft nicht dazu, sagt sie.
In Korsika bleibt man irgendwie immer ein Ausländer. Für mich hat es eine große Symbolik, dass diese drei schwarzen Frauen, die sich auch in Frankreich mitunter fremd fühlen, an diesen Ort zurückkehren, wo sich die Mutter ausgeschlossen fühlte. Und was könnte stärker sein, als mit Hilfe dieser Frauen auch zu zeigen, wie es mir in Korsika ging? Nur mein Vater war Korse und auch wegen meiner Sexualität blieb ich fremd, weil ich mich nicht traute, zu meiner Homosexualität zu stehen. Ich glaube, um diese Frage der eigenen Identität zu erzählen, brauchte ich diese drei schwarzen Frauen.
Zum Schluss, Jörg, die Frage, gelingt es der Regisseurin, alle Filmfäden zusammenzuführen? Also hat dich dieser Film überzeugt?
Für mich ist es ein wirklich schöner Film, vor allem dank der beiden jungen Darstellerinnen, der Schwestern. Gerade die von Esther Gohuru großartig gespielte Farah ist eine schöne Figur, so eine Mischung aus rebellischer und schon auch reflektierter Teenagerin. Und Suzy Bernbar, die ältere Schwester Jessica, wird von ihr verkörpert, spielt sie auch sehr schön, so zwischen angepasster junger Frau, die es immer allen recht machen wollte und die sich nun in diesen Ferien auch von der Familie löst, mehr ausprobiert. Und die Rolle der Mutter gerät dadurch für mich so ein bisschen in den Hintergrund. Da gab es auch ein paar dramaturgische Schwächen in Bezug auf die Familie des Vaters und auch, was diese ganze Darstellung dieser reichen, weißen, linken, bourgeoisen Familie bedeutet für Katie Ja. Aber trotzdem bleibt es für mich ein überzeugender und auch komplexer Film mit einer schönen Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Frauen im Mittelpunkt.
Rückkehr nach Korsika, der neue Film von Catherine Corsini, für uns gesehen von Jörg Taschmann. Vielen Dank dir.
Danke, Knut.
Beim Stichwort Animationsfilm denken viele vielleicht immer noch an Kinderunterhaltung oder im Family Entertainment. Das hat sich natürlich längst geändert, nicht zuletzt durch das Genie des Animationsfilms, durch Hayao Miyazaki, der ein großes Animationswerk geschaffen hat. Auch in Spanien übrigens ist Animationsfilm sehr beliebt, das weiß ich von meinem Freund und Kollegen Wolfgang Martin Hamdorf. Nicht erstmal herzlich Grüße, hallo.
Ja, hallo Knut.
Denn du hast sehr geschwärmt von einem neuen Film von Sultanas Traum, der jetzt gerade bei uns angelaufen ist. Es ist ein Debütfilm und zwar der Regisseurin Isabel Eguera, die vorher bereits ganz viele Kurzfilme gemacht hat. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, lief sowohl in San Sebastian als auch in Leipzig und es ist ein Film, der führt uns von Madrid ins Baskenland und dann kreuz und quer durch Indien. Also sowas Umfangreiches kann man im Animationsfilm natürlich schön erzählen. Man muss da nicht hinfahren, man muss nicht dort drehen. Es ist ja so, ja, wunderbar erzählt wie ein exotischer Reiseroman des 19. Jahrhunderts.
Ja, so wie in 80 Tagen um die Welt fast. Und es ist die Geschichte einer Reise, aber eben auch einer Entwicklung. Also Ines, das ist die Hauptfigur, eine junge Künstlerin, hat einen feministischen Science-Fiction-Roman gefunden und reist damit durch Indien. Und dieser Roman stammt von der bengalischen Schriftstellerin Rokeya Hussain. Und da hat sie 1905 ein utopisches Land beschrieben, Ladyland. Und hier regieren die Frauen, die Mädchen erhalten eine Ausbildung, die Jungen nicht, die müssen sich um den Haushalt kümmern und um die Hausarbeit. Und das alles erzählt Isabel Eguera mit ganz, ganz wunderschönen, handgemalten Aquarellen und Zeichnungen und Elementen eines Schattentheaters, das halt an Lotte Reiniger auch erinnert, ganz stark.
Sultanas Traum hat ja ganz unterschiedliche Erzählebenen, die miteinander verbunden sind, verwoben sind geradezu und die auch unterschiedlich dargestellt werden.
Ja, zunächst hat die Filmemacherin eine direkte Adaption des Romans einfach gedacht, also die Geschichte von Ladyland. Aber dann wollte sie eben auch das Leben von Rokeya Hussain erzählen, dieser ganz faszinierenden Schriftstellerin und dieser ganz wichtigen islamischen Feministin damals schon. Und diese beiden Elemente fasst sie dann in eine Rahmenhandlung über die junge Frau Ines und die beginnt eben diese Initiationsreise durch Indien auf der Suche nach dem Land der Frauen, dieser feministischen Utopie und eben auch auf den Spuren der Schriftstellerin. Ines ist auch eine sehr autobiografische Figur geworden, denn auch Isabel Eguera kommt aus San Sebastian und ist jahrelang durch Indien gereist.
Jetzt haben wir also, wie gesagt, unterschiedliche Erzählebenen, Stränge, die sich auch stilistisch total voneinander abheben. Also man weiß schon mal ganz genau, wo man jetzt ist, durch die andere Bildsprache.
Naja, das macht auch die Magie des Films halt aus. Die Reise von Ines wird so über Aquarelle erzählt. Das Leben von Rokeya Hussain mit ausgeschnittenen Elementen. Also die erinnern einerseits an Lotte Reiniger, aber eben auch an das Schattentheater, das zu den ganz großen, populären Unterhaltungsformen in Indien Anfang des 20. Jahrhunderts gehörte. Und das Land der Frauen, das charakterisiert sie mit Henna-Tattoos. Also Mehndi-Tattoos, das ist so eine Art Einführung der Frauen auf die Hochzeit. Das wird eben temporär auf den Körper gemalt, um sie auf die bevorstehende Ehe vorzubereiten. Und die Atmosphären und die Bilder, das sind für die Regisseurin noch eigentlich das Wichtigste an ihrem Film.
Deswegen war es für uns so wichtig, diese ästhetische Dimension der Bilder klar zu definieren, sich mehr auf die Malerei zu stützen und weniger auf die Animation. Deswegen war es für uns so wichtig, die Bildhintergründe zu gestalten. Wir wollten diesen Teil der Erzählung über seine Textur auch nutzen, um die gesamte Atmosphäre des Films zu gestalten. Dabei haben wir ganz unterschiedliche Stilformen eingesetzt. Aber wichtig war für uns von Anfang an, dass alles über das Bild erzählt wird.
Eine Frage, Wolfgang. Also Sultanas Traum ist ein Film, ganz klar, das ist auch wirklich deutlich geworden, über interessante, starke Frauenfiguren. Aber es gibt durchaus differenzierte, auch sehenswerte männliche Nebenfiguren. Zum Beispiel der Vater der Protagonistin, nicht, das ist der Filmproduzent, der immer auf Reisen ist, rund um die Welt. Aber im Zentrum, das ist schon ganz klar, da steht eben dieses magische Land der Frauen. Also man kann schon, glaube ich, sagen, das ist ein feministischer Animationsfilm.
Ja, auf jeden Fall. Wobei Isabel Eguera dann noch sagt, dass es ihr besonders um die Normalität geht. Also sie hat mir erzählt, dass sie halt als Mädchen dann auch, klar, natürlich die John Ford Western gesehen hat, also mit John Wayne, und hat sich eigentlich nie gefragt, jetzt ja, warum sind denn da jetzt nicht mehr weibliche Protagonistinnen drin oder warum gibt es da keine Heldinnen? Und heute sagt sie, ja, wir brauchen eben diese Heldinnen, aber das soll auch genauso natürlich laufen, dass man eben, dass die einfach da sind, dass Filme über Frauen gemacht werden, ohne dass das immer jeder so ein großes Hallo gibt, wenn eine Frau die Protagonistin ist. Sie sagt eben, dass nach einer langen Zeit der männlichen Helden gibt es da eigentlich immer noch zu wenig Gleichberechtigung, also weder im Kino noch in der Gesellschaft.
Warum muss man immer noch darüber berichten, wie viele Frauen beim Filmfestival antreten oder wie viele Ministerinnen in der Regierung sitzen? Warum müssen wir nach so vielen Jahren immer noch diese Zahlen übermitteln? Ich hoffe, dass mein Film auch ein kleiner Beitrag dazu ist, dass die Mädchen in der Zukunft nicht mehr in diesen Kategorien denken und für sie die Stärke der Frauen etwas ganz Natürliches ist.
Isabel Higuera über ihr Langfilmdebüt Sultanas Traum, also ein Animationsfilm, an dem sie übrigens 10 Jahre gearbeitet hat, also sehr vielseitig, künstlerisch gestaltet, sehr spannend erzählt, dieser Animationsfilm. Die Mühe hat sich gelohnt, Wolfgang. Ich danke dir ganz herzlich. Seit Donnerstag ist der Film bei uns in den Kinos zu sehen. Bei uns war Wolfgang Martin Hamdorf.
Ja, tschüss.
Wir sind, falls Sie es noch nicht gemerkt haben, mitten in einem Kafka-Jahr. Vor 100 Jahren ist er gestorben, einer der wichtigsten Schriftsteller deutscher Sprache. Ein Mann, der stilprägend war. Wenn wir sagen Kafkaesk, dann haben wir sofort eine Vorstellung von dem, was uns da gerade widerfährt. Ein Mann, der viel zu früh gestorben ist, der ein fragmentarisches Werk hinterlassen hat, aber in all diesen Fragmenten steckt seine Meisterschaft, seine Einmaligkeit. Und ein Film schildert jetzt eben genau dieses letzte Jahr, was nicht nur ein Jahr des Sterbens war, es ist eine Geschichte zum Tode hin, aber was auch ein Jahr war einer großen, letzten, wunderbaren Liebe, ein Jahr auch der Freude, des Genusses, der Naturschönheit. All das wird in diesem Film mit sehr viel Poesie, finde ich, und vor allem mit sehr viel Einfühlungsvermögen gespielt von, ja, ich würde mal sagen, zwei der besten jungen Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir derzeit in Deutschland haben. Begrüße das Traumpaar dieses Films. Zum einen ist es eben Kafka, Sabine Tamrea, herzlich willkommen, Sabine.
Hallo,
lieber Knut. Und Henriette Confurius ist bei uns. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Knut, freut mich sehr.
Als die letzte große Liebe, als Dora Diamant oder Dumont, es gibt verschiedene Schreibweisen übrigens von ihr, eine ganz tolle, zupackende, starke Frau, wie ich finde. Und vielleicht ist auch das schon ganz wichtig, wenn man so eine Geschichte vom Sterben erzählt, dass du ja in diesem Film fürs Leben stehst. Was habe ich so empfunden? Das pralle, das lebendige Leben, auch die Freude am Leben?
Ja, ich finde es ja immer total schön, dass die zwei lernen sich ja am Ostseestrand kennen. Und sowohl dieser Strand und dieses Meer, als auch eben diese frische Liebe zu Dora lösen bei Franz Kafka nochmal so einerseits eine Verbesserung der Krankheit aus, aber eben auch so, er schreibt an seinen besten Freund, ich befinde mich auf der Schwelle zum Glück, also so ein neuer Lebensmut und ja, so eine Kraft nach vorne.
Wie war es für dich, Kafka zu spielen? Ich meine, du schreibst selber auch, du bist Autor und schreibst jetzt also auch selbst deine Romane. Kannst du dich vielleicht auch besonders gut einfühlen in so einen Mann, der auch die Selbstzweifel kennt, der nie irgendwie zufrieden war mit dem, was er geschrieben hat?
Ja, also ich kenne diese Momente der Selbstzermürbung, wo man wirklich Respekt vor diesem Moment bekommt, wo etwas veröffentlicht werden soll. Aber ich selbst habe nie mich so sehr davon verunsichern lassen, dass ich den Wunsch gehabt hätte, es zu verbrennen. Mhm. Aber ja, es hat mir geholfen, meine Bucherfahrung bislang, mich da einzufühlen. Aber dennoch ist Kafka ein so großer Begriff, ein so enormer Kosmos, dem kann man gar nicht gerecht werden. Und da hatte ich einen sehr, sehr großen Respekt vor dieser Aufgabe. Aber wie bei jedem Film, ich hatte schon öfter historische Figuren spielen dürfen, über die Menschen sehr genaue Bilder haben, wie sie gewesen sein mussten. Also ich habe Jesus gespielt, ich habe Ludwig II. Gespielt. Es ist immer das Gleiche, man muss loslassen und muss darauf vertrauen, dass die eigene Interpretation, die man anbietet, vielleicht etwas in Resonanz geraten lässt in Verbindung mit dem Publikum.
Henriette, warst du da freier? Weil unser Bild vielleicht doch nicht so stark ist. Wir kennen den Namen als Kafka-Fans natürlich, wissen aber vielleicht doch nicht so viel.
Ja, also ich war auf jeden Fall freier. Ich glaube eben vor allem, weil ich Dora vorher auch nicht kannte und sie eben durch Judith Kaufmann, Georg Maas oder eben über unsere Romanvorlage von Michael Kumpfmüller kennenlernen durfte und das so das erste Bild war, was ich von ihr hatte. Aber ich finde auch, dass ein gewisser Respekt vor einer Figur oder vor einem Menschen, der gelebt hat, wenn man ihn verkörpern will, ganz, ganz wichtig ist. Was bei mir ganz wichtig war, ich hatte einen ganz großen Respekt vor dieser Ausführung von jüdischen Ritualen, vor der Ausführung des Schabbat-Rituals. Das wollte ich auf jeden Fall ernst nehmen. Aber eben genau dieser Respekt ist wichtig, aber dann letztendlich halt loslassen zu können und sagen zu können, okay, ich kann jetzt auch nur das machen, was ich selber fühle und was ich dieser Figur geben kann und das ist meine Interpretation.
Bietest die Figur jetzt so an und genau. Wir nehmen sie an, die Herrlichkeit des Lebens, also diesen Roman hatte ich auch mal gelesen, fand ich auch ganz super, muss ich sagen, weil er eben, Sabine, ja auch ein anderes Bild vielleicht zeichnet von Kafka, als man es so im Kopf hat, der Düstere, eben der Sterbende, das ist zwar das Jahr des Sterbens, aber er hat ja auch Humor gehabt, er war warmherzig, also und so, finde ich, spielst du auch gegen dieses Klischee.
Klischee an. Also so wie wir ihn erleben, so findet man den ganz warmherzig und einen ganz normalen Menschenmann. So manchmal, in manchen Augenblicken.
Das freut mich. Ja, ich war auch überrascht beim Lesen des Drehbuchs, dass diese Seite so schön und deutlich gezeigt wird im Film. Wenn man sich aber näher mit ihm befasst und sich Fotos anschaut und auch so Briefe, dann ist dieser Humor eigentlich immer deutlich schon da. Man hat sich nur nicht getraut, es da hineinzulesen in dieses Kafka-Bild, das wir alle irgendwie haben von ihm.
Es gibt sogar Berichte, dass er bei Lesungen seiner Texte, die wir vielleicht jetzt gar nicht so komisch finden, schallend gelacht haben soll manchmal. Also er hatte auch einen Humor gesehen, den man auch mit einem gewissen Mut entdecken kann. Also ich finde, das ist eben wirklich ein sehr menschlicher Kafka, wie ihr beide uns ja diese Liebesgeschichte jetzt auch nahe bringt. Und über die Liebe natürlich können wir uns mit den beiden ja auch identifizieren. Die Ostsee, hast du ja schon erwähnt, ist so ein wichtiges Element. Judith Kaufmann ist ja auch eine tolle Kamerafrau. Also wie sie die Poesie der Ostsee so einfängt und Henriette, es ist ja auch ein Rahmen. Also du kehrst ja quasi da wieder zurück, sodass das, was da erzählt wird, vielleicht sogar eine Art Erinnerung ist, so eine lange Rückblende?
Also dieses Meer und diese Dora haben für mich auch so viele Parallelen, weil es eben auch so eine Kraft ist, aber auch so eine unvorhersehbare Kraft. Diese Bühne, die Dora da am Meer hatte, auch für den Tanz, das war für mich ein ganz großes Geschenk, mit dieser Naturgewalt irgendwie konfrontiert zu sein und dagegen anzuspielen. Meine allerliebste Lieblingsszene, die wir auch in unserem letzten Drehtag gedreht haben, das war die letzte Szene, die wir gedreht haben. Dora Diamant und Franz Kafka gehen zusammen schwimmen. Und die hat für mich auch so eine große Kraft und so eine Schönheit. Also dieses Meer war unfassbar toll.
Als Leitmotiv, finde ich, ne? Also auch für dich natürlich, weil er ja spürt, das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich sowas erlebe. Also ich sehe das jetzt so.
Also das Bewusstsein dafür, dass es zu Ende geht, war definitiv da. Und ich lese Kafka im letzten Jahr seines Lebens, bevor er Dora Diamant kennenlernt, als jemanden, der abgeschlossen hat, aber nicht mit sich im Reinen ist. Und da die Tür nochmal aufgehen zu lassen und so eine Hoffnungsluft hineinströmen zu lassen, das war schon sehr schön, das spielen zu dürfen.
Die Herrlichkeit des Lebens nach dem Roman von Michael Kumpfmüller ist dieser Film entstanden von Georg Maas und Judith Kaufmann. Ein Film mit Traumbesetzung, finde ich. Sabine Tambrea und Henriette Confurius spielen eben dieses Paar, diese letzte große Liebe. Und Henriette, du hast ja schon angedeutet, sie ist ja eher wirklich gläubig. Sie nimmt den Glauben sehr stark an und das sehen wir immer wieder. Das ist ja für Kafka auch ein Angebot. Er hat sich damit immer rumgeschlagen, sein Leben lang. Assimilierte Familie in Prag. Er hat das ja auch gesucht. Also im gewissen Sinn ist dieses Angebot, was du machst für ihn, fast so etwas wie so ein Anker?
Ja, das ist interessant, weil da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Doras Vater war kassidischer Jude und sie hat sich ja gegen das, was ihr Vater von ihr oder dieses Leben, was ihr Vater für sie vorhergesehen hat, sie hat sich ja dagegen entschieden und ist weggegangen und hat sich da ja auch auf eine gewisse Weise sehr stark gegen ihren Glauben und gegen ihre Religion entschieden und hat aber eben trotzdem das, was für sie Religion und Freiheit gleichzeitig war, mitgenommen und es weiter ausgeführt. Und eins der ersten Gespräche, was Franz und Dora führen, ist, dass er ihr ein Kompliment gibt dafür, dass sie so gut Hebräisch spricht. Und sie hat ihm ja dann auch Hebräisch Unterricht gegeben.
Wie war es aus seiner Sicht? Also dieses Annehmen von Erbe oder vielleicht auch noch mal Entdecken über sie?
Es ist die eigenen Wurzeln kennenlernen und dadurch die Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache zu bekommen, die er noch nicht gut beherrscht, aber durchaus gewillt ist, sie zu lernen und auch kennenzulernen. So habe ich das empfunden. Es ist ein schöner Startpunkt, um die gemeinsame kurze Reise zu beginnen.
Es ist wirklich eine kurze Reise, aber sie ist sehr intensiv. Und auch das finde ich immer wichtig, bei Kafka zu betonen. Man sieht ihn immer so als den gescheiterten Liebenden. Er hatte wunderbare Beziehungen zu ganz großartigen Frauen. Milena, natürlich Felice, auch Dora. Und die waren sehr sinnig. Dass die Verlobung dann irgendwie immer aufgelöst wurde, dass er den letzten Schritt vielleicht nicht gewagt hat, ist was anderes. Aber ich finde es auch wichtig, dass man im Film auch sieht, wie sinnlich er war und wie er das durchaus auch sehr genossen hat. Also auch das ist eine Seite, die vielleicht so etwas untergeht in diesem düsteren Kafka-Bild.
Ja, es ist erstaunlich, wie so Bilder entstehen. Also es war nie geheim gehalten, wie er so gelebt hat. Also, aber trotzdem hat es sich verselbstständigt und es ist vielleicht auch gemütlich, in seine Texte so eine private Dunkelheit hineinzulesen, die, nachdem wir gedreht haben, die sich mir gar nicht mehr erschließt.
Jetzt hast du natürlich auch ein anderes Bild von ihm, logischerweise, wenn man sich damit auseinandersetzt. Übrigens, dieses jüdische Element, dieses Grübeln, dieses chassidische findet sich in seinen Texten ja auch verwandelt immer wieder, in diesen Gleichnissen. Das sind ja alles auch Erbstücke eben aus dem Judentum des Ostens. Jetzt müssen wir auch nochmal betonen, finde ich, diese Dora ist eine total moderne Frau. Also das dürfen wir jetzt nicht vergessen, du hast vom Tanzen schon gesprochen, sie ist auch Pädagogin. Also wie hast du sie dir auch hergenommen? Das eine ist das Gläubige, das Religiöse, zum anderen sehe ich sie auch als eine ganz moderne Berliner Frau übrigens.
Ich glaube, was für mich wichtig war, für Dora, war, dass sie Entscheidungen trifft und diese Entscheidung nicht hinterfragt. Mhm. Das war für mich irgendwie so. Das hat mir geholfen. Und das hat dann sowas ausgelöst, dass sie sowas nach vorne Marschierendes hatte. Weil ich glaube, dass sie auch ganz viele Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht erstmal gegen alle Vernunft wirkten. Und eben, wenn man aber solche Entscheidungen trifft und dann die ganze Zeit hinterfragt, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war, dann kommt man, glaube ich, nicht weit. Und das mochte ich an Dora, oder das war für mich wichtig für Dora, dass sie einfach immer, ja, immer hinter ihren Entscheidungen steht und, und weiterläuft.
Wir dürfen nicht vergessen, sie war wirklich die letzte Frau und sie pflegt ihn, sie ist bis zum Schluss bei ihm. Das war ja so nicht geplant. Natürlich hat sie gehofft auf ein schönes, langes Leben mit ihm zusammen, aber ich finde gerade auch diese Seite der Hingabe an ihn zeigt der Film so sensibel und so schön, was sicherlich auch nicht leicht zu spielen ist, wenn man so am Bett eines Menschen steht, von dem man weiß, da gibt es wirklich keine Hoffnung mehr.
Wir haben so oft Abschied genommen in diesem Film voneinander. Also wir hatten echt so viele Szenen, wo man gedacht hat, das war jetzt der Abschied. Ich glaube, und ja, von Anfang an eigentlich. Also sie lernen sich kennen und er sagt ihr, ich bin krank. Und sie entscheiden sich trotzdem, sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren und die Herrlichkeit des Lebens wahrzunehmen und sich nicht darauf zu konzentrieren, dass da eine Krankheit ist und dass da ein Tod wartet. Und aber ja, das ist eben auch so was, was für mich wieder Dora war, dass sie sagt, sie entscheidet sich für etwas und sie ist da, weil sie das will und nicht, weil sie sich irgendwie schuldig fühlt oder weil sie irgendwie abhängig ist von einem Mann. Sie haben ja auch nicht geheiratet. Das war eben genau, es war eine Entscheidung, die sie getroffen hat und an der sie dann festgehalten hat. Und ich meine, die waren ein Jahr zusammen. Das finde ich auch immer so spannend an dieser Geschichte eben, dass sie doch über diesen Moment des frisch Verliebtseins nie hinweggekommen sind. Also es hat sich nie in Alltag ein. Sie waren auch so oft voneinander getrennt und die Zeit, die sie zusammen hatten, war so kurz. Ja, das finde ich irgendwie auch spannend an dieser Geschichte, dass sie eben wirklich einfach, dass es eine so junge und so frische Liebe war bis zum Schluss.
Die nicht alt geworden ist.
Ja.
So muss man es auch mal sehen. Ich entdecke übrigens, Sabine, doch auch viele Eigenschaften in deinem Spiel an ihm, die ich irgendwie auch schon kannte und die ich auch sehr mag an ihm. Also er war sehr bescheiden. Immer wieder hat er tief gestapelt und das meinte er auch so. Er war sehr höflich. Und das spielst du ja auch. Also es sind dann schon auch Eigenschaften, die man kennt, die man mit ihm verbindet und die aber auch wichtig waren, auch zum Wiedererkennen vielleicht. Weil es ist ja eben eine Figur, die viele Menschen, viele Leser und Leserinnen verehren, lieben. Und gerade mit diesen liebenswürdigen Eigenschaften, finde ich, ja, verneigst du dich ja auch beim Spielen vor ihm.
Das freut mich, dass es rüberkommt, weil ich hatte nur die Möglichkeit, Kafka über Bande zu spielen. Wir erfüllen hier ja eine Romanverfilmung und diese Liebesgeschichte würde auch funktionieren, wenn man nicht wüsste, dass es Franz Kafka und Dora Diamant sind. Und deshalb hatte ich die Aufgabe, in dieser losgelösten Geschichte quasi die ganze Backstory von Kafka und das hineinzulegen, ohne dass es da eigentlich geschrieben stand. Und deshalb freut es mich, wenn das rübergekommen ist.
Und auch übrigens seine Freundlichkeit zu Kindern. Das ist im Film ganz wichtig. Ja.
Ja.
Hat wirklich ein großes Herz für Kinder, hat aber selber, wie wir wissen, niemals Kinder. Es ist eine große, es ist eine berührende Liebesgeschichte, sensibel und sehr poetisch erzählt. Für uns sogar ein Stückchen Heimatgeschichte, sollte man nicht vergessen. Wir sind am Ostseestrand, nicht weit weg von hier. Und natürlich sind wir in Berlin auch. Er hat eine Zeit lang dann eben auch in Berlin gelebt. Herzlichen Dank, schön, dass ihr bei uns wart. Jetzt also zum Kafka-Jahr ganz pünktlich im Kino zu sehen. Die Herrlichkeit des Lebens mit Henriette Confurius und mit Sabine D'Ambrea. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wir wollen reden über einen Film mit einem ganz schlichten Titel, Der Wunsch. Aber dieser Wunsch, der da beschrieben wird, das ist ein Dokumentarfilm, ist so brennend, dass er das ganze Leben beeinflusst, und zwar 10 Jahre lang. Man merkt, dieser Wunsch verändert alles. Und es ist ein ganz normaler, ganz natürlicher Wunsch, nämlich der Wunsch nach einem eigenen Kind. Ein Kind, das man selber ausgetragen hat, das man dann auch großziehen kann, dass dieser Liebe natürlich nochmal einen ganz neuen Inhalt gibt. Maria und Christiane sind ein glückliches Paar aus Halle. Diese beiden Frauen wünschen sich ihm sehnlich ein Kind. Und dieser sehr schmerzhafte, sehr lange Prozess wird sehr sensibel, sehr feinfühlig, auch sehr direkt, sehr diskret und gleichzeitig intim begleitet von der Regisseurin Judith Beutig. Erstmal herzliche Grüße. Hallo Judith, schön, dass du da bist.
Hallo Knut, schön, dass ich da sein kann.
Und dein Film hat mich wirklich sehr berührt und ging mir ganz nahe, weil wir in diesem Paar hier auch so nahe kommen und weil wir immer dabei sind bei den Behandlungen, bei den Beratungen, auch bei den Enttäuschungen. Und natürlich, du erklärst es ja im Film auch, kann so einen Film nicht jeder machen. Da hätte, glaube ich, niemand von außen einfach kommen können und sagen können, ich begleite euch jetzt. Also wie ist dein Verhältnis zu den beiden? Warum war das möglich, überhaupt so einen Film zu machen?
Also das war die Nähe sozusagen, also wo ich ja auch wusste sozusagen, dass die Basis, um auch einen etwas tiefer gehenden Film machen zu können, die Nähe kommt eigentlich daher, dass ich mit Maria, mit einer der beiden Protagonistinnen, seit meiner Jugend befreundet bin. Also wir haben uns auf dem Gymnasium kennengelernt als Jugendliche. Genau, und wir eine sehr enge Freundschaft hatten. Also unsere Lebenswege sozusagen sind ein bisschen auseinandergegangen, da Maria dann, als sie 17 war, einen Unfall hatte, die Schule gewechselt hat und seitdem im Rollstuhl ist. Aber wir haben uns sozusagen nie verloren und haben auch auf Distanz sozusagen eine enge Beziehung gehabt. Und so habe ich auch dann Christiane kennengelernt, ihre Freundin, als sie sich gerade verliebt hatten. Das ist jetzt schon sehr viele Jahre her. Und dadurch war ich sozusagen, ja, auch bei dem Paar sozusagen hatte ich die Möglichkeit, da sehr nah auch dabei zu sein oder auch Anteil zu nehmen an ihrem Weg jetzt mit ihrem Wunsch.
Jetzt sollten wir vielleicht diesen Wunsch nochmal beschreiben, der, wie gesagt, ein ganz normaler, ganz natürlicher Wunsch ist. Was ist jetzt hier so kompliziert? Dein Film ist da sehr genau, finde ich, in der Schilderung, auch der Rechtslage. Also was ist, war am Anfang so unendlich schwierig?
Der Anfang begann ja interessanterweise noch sehr leicht, aber selbst die rechtlichen Bedingungen sind ja manchmal gar nicht so klar auszumachen. Also es war eher eine diffuse rechtliche Situation, die dazu führte, dass eben der Zugang zu Kinderwunschbehandlung für lesbische Paare oder auch alleinstehende Frauen in Deutschland sehr schwierig war. Und natürlich gibt es auch keine finanzielle Unterstützung von den Kassen, das nach wie vor nicht. Aber und nichtsdestotrotz haben Maria und Christiane eigentlich mit einer Leichtigkeit begonnen, weil sie auch erst versucht haben, sozusagen das auf die natürlichste Weise irgendwie umzusetzen und in ihrem Freundeskreis nach einem möglichen Vater beziehungsweise Samenspender, also das musste da auch noch so austariert werden, wie eigentlich die Rolle ist, aber eben erstmal, dass sie im Freundeskreis geguckt haben. Dann hat das nicht richtig funktioniert und dann begann eigentlich so diese Odyssee auch. Sie mussten dann als erstes für eine Inseminationsbehandlung nach Dänemark fahren. Das setzte sich dann sofort und im Laufe dieser 10 Jahre, in denen ich die beiden begleitet habe, hat sich wiederum die gesetzliche Lage auch in Deutschland verändert, was dazu führte, dass sie dann irgendwann auch die IVF, die künstliche Befruchtung, in Berlin machen konnten. Nichtsdestotrotz sozusagen haben sie über 6 Jahre eher mit dieser anderen Situation zu tun gehabt und dadurch natürlich auch, also rückblickend könnte man sagen, wäre am Anfang die Situation leichter gewesen, wären sie früher zu einem Kind gekommen oder das Alter wäre nicht so ein großer Gegenspieler gewesen.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt geht es dann eben einfach nicht mehr, wird es nicht mehr gemacht, dann fahren sie wieder nach Österreich, wo es dann vielleicht doch wieder möglich ist. Also sie sind ständig unterwegs und das ist eben das Ergreifende auch an diesem Film. Erstmal sind die beiden tolles Paar, muss ich auch nochmal sagen. Also eine Protagonistin braucht man einfach. Maria im Rollstuhl sitzt, ist eine Künstlerin. Ihre Zeichnungen ergänzen ja auch den Film sehr schön. Christiane ist Pflegerin, also auch ein sehr offener, sehr zugewandter Mensch. Und das muss man vielleicht sagen, wie ehrlich sie miteinander umgehen, wie respektvoll, auch in der schlimmsten Krise. Und das nimmst du ja alles mit der Kamera mit. Also zu sehen, wie ein Paar bei allen Schwierigkeiten wirklich eine Liebe lebt. Das ist für mich ein ganz großer Liebesfilm. Deshalb eigentlich auch, neben allem anderen, was du erzählst.
Ja, genau. Also für mich ist auch die Liebesgeschichte und die Liebesbeziehung also wirklich der Kern und war für mich immer mein Hauptinteresse. Genau, also vielleicht, ich kann noch mal kurz erzählen, dass auch so der erste Funke sozusagen für die Motivation, einen Film zu machen, der liegt auch weit vor Drehbeginn, als ich einfach Zeit mit den beiden verbracht habe und sie beobachtet habe und auch gesehen habe, wie sie mit Herausforderungen umgehen und auch mit was für einer Leichtigkeit und mit wie viel Humor. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt und da hatte ich sozusagen schon das erste Mal das Gefühl, ich sehe hier eigentlich so Filmszenen, aber das ist noch kein Film. Also es braucht noch eine Geschichte und eine Entwicklung. Und das kam sozusagen dann eigentlich viele Jahre später, als sie mir von ihrem Kinderwunsch erzählt haben. Aber für mich ist es auch wirklich, also das war für mich sozusagen die größte Motivation, dass ich wusste, dass ich diese Liebesbeziehung nah begleiten kann und auch die Entwicklung nah begleiten kann. Also jede Liebesbeziehung ist ja Herausforderungen ausgesetzt und ich hatte immer das Gefühl, bei den beiden liegen die besonders offen. Also die sind besonders deutlich und dadurch auch anders erzählbar oder deutlicher erzählbar. Und das war sozusagen so auch mein Impuls, dass ich dachte, eigentlich möchte ich diese Entwicklung einer Liebesbeziehung erzählen, die eben mit Herausforderungen umgehen muss.
Und hier einen ganz besonderen Druck, der immer schlimmer wird, muss man auch sagen. Also dadurch, dass das immer wieder nicht funktioniert, diese Enttäuschung, man will wieder nicht schwanger geworden. Das stellst du ja auch als Frage ganz konkret. Wie verändert sie die Beziehung? Hast du da eine Antwort gefunden für dich im Film?
Es macht natürlich viele Sachen. Also ich muss jetzt gerade an etwas denken, was Maria gesagt hat, was total schlicht ist eigentlich, aber das irgendwie auch trifft, dass man sich einfach besser kennenlernt als Paar, genau, und in diesen Extremsituationen. Mein Gefühl von außen in dem Versuch sozusagen da vielleicht auch so eine Art von kleine Analyse zu machen oder irgendwie Bilder zu finden dafür. Und so ein Bild, was ich im Kopf hatte, war, dass sie am Anfang als Paar waren sie sehr symbiotisch und sehr eng miteinander und sehr vorsichtig und aufeinander, sehr viel aufeinander bezogen. Und das Also da hatte ich das Gefühl, das gab so eine Entwicklung sozusagen voneinander weg. Jede musste sozusagen mehr ihren eigenen Standpunkt formen und formulieren, auch gegenüber der anderen, weil die teilweise auch auseinandergingen dann in diesen Jahren und in dem Prozess. Und also jeder ist sozusagen für sich selbst stärker, für sich stehend geworden. Und gleichzeitig über diese Distanz haben sie es aber geschafft. Und ich glaube, das ist dann oft eine Herausforderung, immer wieder eine Nähe zueinander herzustellen. Also das war so für mich etwas, was ich von außen so in der Entwicklung der Beziehung gesehen habe.
Das lässt sich ja zu leicht sagen und ich hoffe, das klingt nicht falsch. Für jemand, der jetzt Kinder hat und Enkel und so, also weiß, wie schön es ist, Kinder zu haben. Man fragt sich nach so vielen Jahren, weil es immer quälender auch wird. Und das sieht man auch. Also man sieht es ja förmlich. Warum sie nicht aufgeben? Also selbst wenn die Grenze sogar überschritten ist, altersmäßig, doch nochmal sagen, wir versuchen es eben doch nochmal.
Ja, das ist ein interessanter Punkt und das war auch interessant für mich. Und ich habe mehrmals dann auch Christiane, die da auch die treibende Kraft war, gefragt, was ist das denn jetzt wirklich? Warum trotz dieser wirklich, also manchmal dann schon Aussichtslosigkeit, lässt du nicht los oder probiert ihr es immer weiter? Letztlich habe ich das Gefühl, sie hat dann, das ist auch eine Szene in dem Film, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber da gibt sie mir auf ihre Art sozusagen eine Antwort darauf, indem sie beschreibt, was sie alles nicht erleben wird mit Kindern, welche Situation. Sie hatte einfach diesen wahnsinnig starken Wunschpunkt, also so sozusagen hat sie das immer mir gegenüber formuliert. Und ich glaube, dieses lange Versuchen, das kennt man ja vielleicht auch von anderen Träumen oder Vorhaben, die man hat im Leben. Und man probiert und investiert sehr lange in etwas, um irgendwie irgendwas umzusetzen. Und mit diesem langen Probieren sozusagen ist der Verlust ja auch größer, dann aufzugeben. Also weil man schon so viel Energie reingesteckt hat. Also ich glaube, das war sozusagen auch Teil dessen, dass sie da nicht loslassen konnten, weil sie eben dann schon 7 oder 8 Jahre probiert haben und irgendwie schien immer noch eine Tür wieder aufzugehen.
Judith, was du gerade gesagt hast, also Träume in einer Beziehung, Wünsche, gemeinsame Sehnsüchte, das geht ja, finde ich, in deinem Film weit über diesen ganz konkreten Fall hinaus, weil das gilt für jede Beziehung. Deshalb denke ich mir, kann in diesem Film jeder sich auch spiegeln und sich selber finden. Mich hat es gar nicht gewundert, dass der beim Max-Ophüls-Preis den Publikumspreis gewonnen hat. Das sagt ja schon sehr viel aus, dass die Menschen den wirklich sehr, sehr liebten. Und deshalb denke ich mir, ist es auch schön, den jetzt im Kino zu sehen. Zum einen diese große Liebe zu sehen, weil es einfach immer schön ist, für Menschen zu sehen, die sich sehr lieben. Aber eben auch zu sehen, was diese Liebe aushalten muss. In dem Film Der Wunsch, jetzt also im Kino zu sehen. Du bist nächste Woche am kommenden Samstag.
Am 23. März.
Im City-Kino, mit den beiden zusammen auch.
Genau. Mit Maria und Christiane sind wir im City-Kino Wedding, ja.
Also wunderbare Veranstaltung wünsche ich dir dann in einer Woche. Jetzt aber erstmal viel Erfolg für den Film im Kino Der Wunsch von Judith Beuth. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Und das war schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Machen Sie es gut. Tschüss.